Sie verfolgen jetzt die Debatte, Sie gucken, aber können es nicht hören, aber Sie können sich schon denken, was die Leute so gerade sagen. Die emotionale Debatte heute Morgen, als sich der Oppositionsführer Mike Moring von der CDU und Herr Ramelow, der Ministerpräsident, behagt haben, ist das für Sie unterhaltsam oder regen Sie sich da auf oder sagen, das ist spannende Politik?
Ich finde es nach wie vor schade, dass es der Opposition schwerfällt, konstruktive Vorschläge zu machen. Das würden wir uns wirklich wünschen, von Herzen wünschen in den Regierungsfraktionen. Wir wissen, dass wir auch nicht alles richtig machen. Insofern wäre immer auch dafür eine Grundlage für eine sachliche Debatte. Na, und die dem Land auch mehr helfen würde.
Aber ist es nicht die Idee von Politik und auch vom Parlament, sich zu streiten, zuzuspitzen, um die Unterschiede auch deutlich zu machen, zu sagen, also wir als CDU wollen eine höhere Investitionsquote und wir wollen, dass Schulden abgebaut werden. Das sind ja klare Positionen, ja zwei Sachen, die man ja eigentlich unterschreiben könnte, oder? Also das ist ja das, der Vorwurf, der kommt, wenn wir jetzt über den Haushalt reden, von der Opposition, also von der CDU, die Investitionsquote ist ihnen nicht hoch genug und es müssen mehr Schulden abgebaut werden. Klingt doch gut, oder?
Ja, das klingt ganz fantastisch.
Aber warum lachen Sie da jetzt?
Naja, ich bin überzeugt davon, dass Sie diese Schlagwortkritik, die müssen Sie untersetzen und da müssen Sie sich auch ein bisschen einlassen auf das Leben und auf die Argumente, die andere Seite hat. Und mein Gefühl ist, das kann man so machen. Es wird aber halt dann glaubwürdig, wenn sie sich mit den anderen Argumenten gut auseinandersetzen können. Ne?
Was aber doch Stimmen scheinen, zumindest habe ich so verstanden, dass die Investitionsquote tatsächlich niedriger ist als in den vergangenen Jahren oder wie man sich so haushaltstechnisch auch mit diesen 10% eigentlich vorstellt. Wer hat denn nun jetzt recht?
Also man muss immer unterscheiden bei den öffentlichen Haushalten zwischen dem Haushaltsplan und dem realen Ist. Also wie wird dann der Haushalt abgearbeitet? Zweitens muss man immer bedenken, dass die Mittel, die der Gesetzgeber, sprich der Landtag, zur Verfügung stellt, eine Ermächtigung und keine Ausgabeverpflichtung sind. Das heißt,
aber das muss man mal erklären, eine Ermächtigung, aber keine Verpflichtung. Ja. Das heißt, ein Plan ist ein Plan. Das heißt, ich erwarte ein gewisses Budget.
Ja.
Und ich legitimiere die Ministerien, Verwaltung, das in den Bereichen auszugeben, aber sie müssen es nicht zwingend ausgeben.
Richtig.
Habe ich jetzt richtig verstanden?
Ja.
Muss man mal runterbrechen, damit ich es auch verstehe.
Genau. Mhm. So, deswegen, und dann müssen Sie also im Ist vergleichen, die Investitionsquoten der letzten Jahre, Sie müssen die Pläne vergleichen der letzten Jahre und dann müssen Sie natürlich zum jeweiligen Haushaltsjahr einen Plan-Ist-Vergleich machen.
Boah, das klingt anstrengend.
Ja, aber das sind die Finanzpolitiker natürlich geübt. Man kann es vereinfacht so sagen. Wir hatten jetzt eine Dekade hinter uns mit der Aussicht.
Dekade sind 12 Jahre.
Ja, das ist ein Zeitraum von 10 Jahren. Und das sind de facto sind es zwei Finanzplanungszeiträume, mit denen wir immer arbeiten.
Also nicht zwei Legislaturen, sondern tatsächlich 10 Jahre.
So. Ah, ist klar. Über den Daumen gesagt kann man sagen, 10 Jahre hatten wir vor uns immer das Jahr 2020. Und das war das Jahr in der Prognose, wo der Solidarpakt 2 auslaufen sollte.
Das Damoklesschwert habe ich gerade mit Ihrem Kollegen Herrn Kowalek besprochen. Das war ja tatsächlich die Angst, dass der Solidarpakt ausläuft, ist ja nun nicht so schlimm geworden.
So, und alle Planungen der letzten 10 Jahre lagen der Annahme zugrunde, ab 2020 haben die neuen Länder, also auch Thüringen, massiv weniger Geld für alles Mögliche, für Personal.
Welche Länder sind jetzt neu?
Die neuen Bundesländer.
Ne? Die sind über 20 Jahre
alt. Ja, natürlich. Man kann auch sagen, die Jungbundesländer, also die dazugekommen
sind. Ich sag mal Osten, ne?
Ja, gut. Ja, dann sagen wir Osten. Ja. Die Aussicht war, dass ab 2020 die Einnahmen in den Ostländern nur noch so hoch sein werden, wie der Durchschnitt der Flächenländer West, die als finanzschwach galten. Aha. Und das hieß natürlich deutlich geringere Investitionsquoten gegenüber den 90er Jahren, als wir hier noch alles noch unter Aufbau Ost gehandelt haben.
Und das haben Sie geplant, praktisch.
So, das waren die ursprünglichen Pläne. Und deshalb hieß es natürlich auch, ihr müsst bis mit Blick auf 2020 bei den Investitionen runter, ihr müsst bei den Personal massiv runter, Und das waren natürlich ausgesprochen düstere Aussichten für die gesamte Landespolitik, natürlich auch für die Legitimationsfrage, wenn man die Bürger bittet, sich für die Landtagswahl zu interessieren, zur Wahl zu gehen und die Parteien zu wählen, aber ihnen gleichzeitig zu sagen, wir können die nächsten Jahre keine großen Sprünge machen. So. Jetzt haben wir erfreulicherweise eine Situation, dass dieser Rückgang dieser Mittel aus dem Solidarpakt mehr als kompensiert werden durch eine starke konjunkturelle Entwicklung, Rekordbeschäftigung und ein überaus niedriges Zinsniveau. Und das führt dazu.
Super Bedingungen eigentlich, oder?
Super Bedingungen, ne? Und das führt dazu, dass auch der Landeshaushalt in den nächsten Jahren wieder gestaltbar ist. Und ein drittes wichtiges Datum gehört auch noch dazu, neben der starken Konjunktur, den starken Einnahmen und den niedrigen Zinsen. Es bestand ja große Unsicherheit, ob nach 2020 mit dem Auslaufen des Solidarpakts 2, Aufbau Ost, die neuen Länder auch von Bundesseite und aus dem Länderfinanzausgleich deutlich weniger Geld erhalten würden. Auch diese Annahme hat sich so nicht bestätigt. Wir gehen mit dem Abschluss der Finanzvereinbarung zwischen dem Bund und den Ministerpräsidenten aller 16 Länder davon aus, dass noch 2020 das Niveau des Jahres 2019 auch dort gehalten werden kann. Unterm Strich führen diese drei Faktoren dazu, dass wir jetzt schon seit 2-3 Jahren wieder viel, viel stärkere Investitionsprioritäten setzen können. Und das ist ein Segen für uns alle.
Nochmal eine verständliche Zwischenfrage. Warum ist denn die Quote nicht hoch genug, sagt zumindest die CDU? Ist da etwas niedriger, weil es nicht anders planbar war?
CDU kritisiert die Quote im Ist. Also was ist tatsächlich beispielsweise im Jahr 2017 im Verhältnis zu den Gesamtausgaben des Landes dann tatsächlich auch investiert worden?
Nicht die geplanten jetzt im 18.
Genau.
19. Jetzt
die geplanten Investitionen steigen seit Jahren wieder an. Wir erreichen jetzt mit dem Doppelhaushalt 18-19, man kann fast sagen Rekordinvestitionen in der Höhe, ca. 1,7 Milliarden. Das ist enorm gegenüber 1,2 Milliarden im Jahr 2014, als diese Legislaturperiode begonnen hat. Da merken Sie schon, das sind 500 Millionen Unterschied.
Das heißt, Sie sind schon so lange in der Regierung.
Mensch, ja, die Zeit vergeht.
Noch zwei Jahre sind.
Und dann ist das
vorbei, oder?
Naja, dann setzen wir das hoffentlich fort. So, also unterm Strich ist es so, die CDU kritisiert, dass im Ist, also mit Vollzug des Jahres 2017, die Investitionsmittel geringer abgeflossen sind, als der Haushaltsgesetzgeber die Regierung ermächtigt hat. Und das kann ganz verschiedene Gründe haben, die es sich lohnt.
Er hätte so viel bestimmte Summe ausgeben dürfen, hat es aber nicht gemacht.
Ja, genau. Und das kann eine Vielzahl von Gründen haben. Wie gesagt, die lohnt sich in jedem Fall anzugucken, weil man möchte natürlich in den Folgejahren möglichst nah an den beschlossenen Plänen auch tatsächlich investieren. Es bringt ja nichts, wenn Sie schöne Pläne schreiben und dann kommt das Geld bei den Leuten nicht an. Also diskutieren wir, was könnten mögliche Gründe sein. Es könnten sein, dass Gemeinden ihren Eigenanteil beispielsweise nicht in dem Maße leisten können. Dass vor Ort gar nicht so ein Bedarf für das eine oder andere Programm des Landes oder von Bund und Ländern besteht. Oder dass Verwaltungen nicht mehr leistungsfähig genug sind, dass sie durch Krankheit und durch Stellenabbau der letzten 10, 15, 20 Jahre so ausgedünnt sind, sprich, dass sie an die Grenzen ihrer Leistungsfähigkeit geraten. Und es könnte viertens sein, da es ja ein Gesamtdeckungsprinzip im Haushalt gibt und wie wir schon sagten, keine Ausgabeverpflichtung, nur eine Ermächtigung gibt, dass also in Summe auch gesagt wird, okay, das machen wir, das Jahr ist jetzt soweit fortgeschritten, wir machen diese Investition im nächsten Jahr. Unterm Strich kann man aber sagen, wir haben wieder mehr Luft in den Haushalten, wir haben wieder mehr Gestaltungsspielraum und wir haben jetzt die Notwendigkeit, die Infrastruktur zu erneuern, die wir vor 20 Jahren zum großen Teil neu gebaut haben, die kommt hier.
Da rieche ich praktisch die versifften Schulklos in manchen Kommunen, wo ich sage, Mensch, da unsere Kinder und Jugendlichen hinzuschicken, eine Schule ist ja peinlich, von Kindergärten mal ganz abgesehen. Also Schulsanierung, das ist ja nun für mich unverständlicherweise Aufgabe der Kommunen und die müssen da vernünftig ausgestattet werden. Haben Sie das auf dem Schirm? Ist Ihnen bewusst, wie schlecht es manchen Kommunen geht, dass sie nicht ihre Schulen und Kindergärten sanieren können?
Absolut, und deshalb haben wir dort auch einen der größten Schwerpunkte unserer Arbeit gesetzt. Als wir begonnen haben, gab es für Schulinvestitionen seitens des Landes 15 Millionen pro Jahr als sogenannte Schulinvestitionspauschale.
Klingt nicht viel.
An die Schulträger. 15 Millionen pro Jahr, das ist wirklich nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. Der Schulsanierungsstau in Thüringen wurde im Jahr 2014 auf eine 500 Millionen geschätzt.
Puh.
Wir sind jetzt im Bereich, dass wir in dieser Legislatur am Ende 2019 400 Millionen investiert haben werden. Davon sind
welchen Zeitraum?
In den 5 Jahren dieser Legislatur. Da werden in etwa nach jetzigem Stand 100 Millionen Bundesmittel dabei sein, weil zum Glück auch hier der Bund seinen Fehler korrigiert hat, mit dem Kooperationsverbot im Grundgesetz de facto den Bund vollkommen aus der Bildungsfinanzierung der Länder rauszunehmen.
Das kritisieren Sie auch, dieses Kooperationsverbot?
Ja, das haben wir schon immer kritisiert und das war damals auch ein schwerer Fehler, der bei der Föderalismusreform 1 gemacht wurde, indem man die Bildungspolitik aus den Bundesverpflichtungen rausgenommen hat.
Also Kulturhoheit ist das eine, Bildung ist Ländersache, aber dann, dass die Länder das bezahlen müssen, ist einfach ungerecht.
So, ne, sagen Sie. Genau, jetzt ist es insofern schon mal gelockert worden, dass man gesagt hat, okay, also es gibt ja nach wie vor dieses Kooperationsverbot im Grundgesetz, aber man hat zumindest bei der Investitionsfrage für finanzschwache Kommunen schon mal eine Lockerung drinne. Und das soll, soweit ich nachvollziehen konnte, jetzt mit dem Koalitionsvertrag im Bund weiter nachvollzogen werden. Das wäre sehr, sehr hilfreich. Ne? So, jetzt kommen wir mal zu Thüringen. Wir haben also 15 Millionen hatten wir gehabt pro Jahr, viel zu wenig. Wir sind jetzt dabei, über unser landeseigenes Schulinvestitionsprogramm, über die Kopplung mit Bundesmitteln, und auch eine Erhöhung dieser Pauschalen von 15 auf 40 Millionen Euro pro Jahr, dass wir also insgesamt 300 Millionen reine Landesmittel und 100 Millionen circa Bundesmittel in den 5 Jahren in den Thüringer Schulen investiert haben.
Scheint aber nicht ganz zu reichen, oder?
Das reicht natürlich noch nicht, ganz klar, weil ich sagte ja vor uns etwa eine 500 Millionen Sanierungsstau. Nehme ich jetzt Zahlen, die beispielsweise einzelne Kreise oder kreisfreie Städte wie Erfurt, Gera oder Saale-Holzland-Kreis nennen. Und wenn rechnet das hoch, ist man sogar noch jenseits.
Was ist Ihr Einzugsgebiet, Ihr Wahlkreis?
Na, ich bin Gera und mein Wahlkreis ist Saale-Holzland-Kreis. Und die Zahlen liegen gar nicht so auseinander. Die sind so in so einem Bereich Sanierungsstau zwischen 70 und 100 Millionen. Wenn Sie das mal so hochrechnen, kommen Sie nicht mal mit der 500 Millionen klar. Hm. Und insofern müssten Sie ja auch noch Folgendes sagen. Jedes Jahr sozusagen, wo eine Schule steht oder wo die Schulen in einem Kreis stehen, selbst wenn sie 3 Schulen sanieren, laufen an den anderen Schulen die Sanierungs...
Da einmal rum bist, dann geht es von vorne
los. So natürlich, das ist normaler Investitionszyklus. Es spricht ja nur, wenn man sozusagen sich den gesamten Haushalt betrachtet, sieht man ja nur, aus welcher Zeit wir eigentlich kommen, aus welcher negativen Zeit, dass man gar kein Geld mehr für laufende...
Aus welcher negativen Zeit DDR-Zeit, oder was meinen Sie jetzt?
Nein, ich meine so die späten 90er Jahre, das erste Jahrzehnt im neuen Jahrtausend, stark in der Steuersenkungslogik, in der Steuerwettbewerbslogik. Und das hat natürlich zu einer systematischen Verarmung der Haushalte geführt, sowohl der Kommunen als auch der Landeshaushalte.
Zu wenig Investitionen.
Natürlich, das ist die Kehrseite.
Sparzwang.
So. Und dann ist doch klar, so einen Sanierungsstau kriegen Sie nicht in einem Jahr. Ne? Wenn Sie aber 10 Jahre die falsche Politik machen, dann haben Sie irgendwann ein massives Problem. So. Und deshalb ist auch die Erwartung, dass man das jetzt in 3-4 Jahren gänzlich abarbeitet, fehl am Platze. Wenn man aber jetzt kräftig was tut und dann nochmal 5 Jahre ransetzt, dann glaube ich, kann man eine ganze Menge erreichen. Da sind wir dran, gerade beim Thema Schulen. Und zwar so differenziert, dass gerade die Schulen, die Gemeinden, die Kreise, die eine unterdurchschnittliche Finanzkraft haben oder die im letzten Jahr ein Haushaltssicherungskonzept auflegen mussten, sogar bei unseren Schulbauförderungen noch höher gefördert werden. Da können sogar im Einzelfall 100% dieser Schulen...
Die den Eigenanteil nicht bringen. Das habe ich auch gelernt, dass viele Kommunen bestimmte Förderprogramme gar nicht annehmen können, weil sie die Eigenmittel nicht haben. Genau. Denen würden sie dann auch helfen.
Na klar, weil das war ja auch eine Ungerechtigkeit der letzten Jahre. Natürlich haben dann die Gemeinden, denen es gut ging, die Chance gehabt, alle Fördermittel abzurufen und auch noch die für andere Gemeinden vorgesehenen Mittel mit abzufassen. Und die schon seit Jahren nicht konnten, die in der Haushaltssicherung waren, die hatten nicht mal die Chance, kleine Eigenanteile zu leisten. Und wenn das kann Landespolitik nicht sein aus meiner Sicht, sondern da muss man landespolitisch gerade helfen, weil wir haben auch eine Ausgleichsfunktion. Das heißt, wir müssen denen es besonders schlecht geht, natürlich besonders entgegenkommen, weil die Kinder dort in diesem Kreis sind nicht schlechter als die in der Gemeinde, der es sehr gut geht.
Die werden natürlich stigmatisiert. Wo kommst denn du her? Und so. Ich war immer beschimpft, dass ich aus Gera komme. Ich weiß nicht, wie es Ihnen geht. Das ist gemein, oder?
Ja, es ist auch unangemessen. Also dahinter liegt ja auch nicht die Normative nach dem Motto, du hast alles, du hast nie alles richtig gemacht, jetzt wirst du bestraft. Im ganz im Gegenteil. Wir sind einfach politisch verpflichtet, weil wir das wollen und gute Landespolitik muss das wollen, dass alle Kinder vergleichbare gute Lernbedingungen haben. Und da müssen wir uns halt auch in der Landespolitik bewegen. Und uns auf die Bedingungen vor Ort eben einlassen.
Harte Aufgabe, gerade wenn die wirtschaftliche Entwicklung nicht so ist, die Steuereinnahmen, gerade wenn wir Ostthüringen ansprechen, ist ja so bitter abgehängt und so weiter, nicht nur verkehrspolitisch, da sind ja wohl einige Fehler gemacht worden. Diese Gebietsreform, wir haben es angesprochen, hochemotional, kann das helfen? Herr Kowalek sagt, er setzt auf Freiwilligkeit, die Gemeinden, die kann man nicht zwingen, sich zusammenzuschließen. Diese Verwaltungsgemeinschaften, die wir jetzt haben, das sind doch im Grunde schon zusammen Schlüsse oder sehe ich das falsch?
Ja, ich würde es gar nicht nur auf die Verwaltungsgemeinschaften beziehen, weil in der Tat, da scheiden sich die Geister. Das ist, glaube ich, auch ist eine Glaubensfrage, der eine oder andere. Das
ist eine Glaubensfrage, sagen Sie.
So, und insofern, es ist ja auch in der politischen Diskussion hoch umstritten zwischen Regierung und Opposition, was ist leistungsfähig. Und je nachdem, wie man die Frage beantwortet, komme ich halt auch bei der Frage Verwaltungsgemeinschaften zu ganz unterschiedlichen Ergebnissen. Wenn man das etwas abstrakter betrachtet und den Grundsatz der Freiwilligkeit voranstellt, dann glaube ich, kommt man auch in Lösungsfragen. Dort, wo Leute vor Ort der Auffassung sind, sie sollten in Zukunft Wege gemeinsam gehen, auch mit Blick darauf, dass wir demografisch eher...
Ich sag's mal für Sie, wir steuern auf eine demografische Katastrophe zu. Thüringen stirbt aus, wenn es so weitergeht, wenn wir nicht dringend Zuwanderung haben, habe ich zumindest gelernt, dass es immer weniger Thüringerinnen und Thüringer werden. Sie sagen bei Katastrophe, schütteln Sie den Kopf, so weit sind wir noch nicht?
Es ist zumindest ja regional sehr differenziert, ne? Und also ich will kein Katastrophenszenario malen, aber die Summe dieser Faktoren, Sterbefallüberschuss, also jedes Jahr kontinuierlich mehr Sterbefälle als Geburten und die nicht durch Wanderung ausgeglichen werden können.
Klingt aber nach einer Katastrophe.
Ja, es ist eine enorme Herausforderung. Ich sage deshalb nicht Katastrophe, weil wir müssen ja mit den Menschen...
nicht vorhandenen Menschen.
Ja, wir müssen ja auch Konzepte entwickeln, wie wir große Herausforderungen meistern. Und da ist eine Katastrophenrhetorik nicht angebracht. Aber das ist eine enorme Herausforderung. Und uns fehlt eine Generation, die nach der Wende wegen des Strukturbruchs das Land verlassen hat, samt ihren Kindern.
Und Deindustrialisierung, Niedriglohn, sind so dahin gegangen, wo man Geld verdienen konnte.
Und ich nenne mal eine Zahl an der Stelle. Zu DDR-Zeiten haben wir in den Bezirken Erfurt, Gera und Suhl pro Jahr 36.000 Kinder gehabt. Nach der Wende im Minimum auf 12.000, ein Drittel noch. Und viele der kommunalen Planungen im Kita-Bereich und im Schulbereich natürlich auch unter Aufsicht des Landesverwaltungsamts
sozialer Wohnungsbau
und der kommunalen Rechtsaufsichten haben diese Entwicklung natürlich über Jahre fortgeschrieben. Das heißt, das kommunale Platzangebot im Kita- oder im Schulbereich hat sich natürlich ausrichten müssen an dieser Reduzierung der Geburtenzahlen auf ein Drittel. Jetzt haben wir erfreulicherweise wieder ein Wachstum bei den Geburtenzahlen auf 18.000. Das ist erfreulich.
Immerhin.
Von 12 auf 18.000. Und deshalb sagt doch manche Gemeinde, demografischer Wandel, wie bei uns nicht. Wir wachsen doch. Wir brauchen doch, wir müssen noch eine neue Kita bauen, wir müssen noch eine neue Schule bauen.
Aber so schnell geht es eben nicht, ne? Das ist
man muss jetzt wieder vernünftig sein und ganz nüchtern die Zahl 18.000 ins Verhältnis setzen zu den ehemals 36.000. Und dann merkt man, dass sich die Bevölkerung in den neuen Ländern derzeit aus eigener Kraft nur zur Hälfte reproduziert. Ne?
Und das ist Hälfte reproduziert. Also das klingt jetzt nüchtern, aber es ist eigentlich, so. Wenn man sich mal auf der Zunge zergehen lässt, ist das ein Riesenproblem, Sie sagen, große Herausforderung für die nächste Generation. Da geht es ja nicht nur um Fachkräftesicherung, es geht ja um die ganze Infrastruktur, wie wir leben, Alterszusammensetzung, das ändert doch die Seele eines Landes, kann man das nicht so sagen?
Doch, das ist so. Das ist so, und wenn man, ich nehme noch eine Zahl, wir haben in etwa 1,2 Millionen sozialversicherungspflichtige Beschäftigte in Thüringen. Davon gehen in den nächsten 7-8 Jahren 200.000, also jeder Sechster, in den Ruhestand. Allein um das Niveau jetzt zu halten, also was Firmen hier produzieren, was Handwerker an Fachkräften haben, brauchen wir 200.000 top ausgebildete Leute. Ne? Und das ins Bewusstsein zu bringen, dass wir eigentlich gar keinen, wir können uns gar nicht leisten, selbst einen Jugendlichen, der nicht beim ersten Mal erfolgreich seine Schullaufbahn beendet, oder auch dazugezogene, dazukommende Menschen beiseite liegen zu lassen und zu sagen, so schnell wie möglich wieder weg. Also diese Fachkräfteherausforderung ist so enorm. Ich denke, wir können das meistern. Aber das heißt, wir müssen uns extrem um jeden bemühen.
Aber will das irgendjemand hören? Also ein Experte aus dem Arbeitsministerium hat mir mal vorgerechnet, wie viel Zuwanderung es eigentlich bräuchte, um nur das, was Sie beschrieben haben, auszugleichen. Wir brauchen also massive Zuwanderung. IAB hat das auch errechnet. Da müssen Tausende nach Thüringen einwandern, die müssen qualifiziert werden, integriert werden. Ist dafür auch Geld und Ressourcen vorgesehen in diesem Haushalt?
Also ganz verkürzt geantwortet, ja, wir zurück zu der Ausgangsüberlegung, wir haben jetzt wieder Haushalte aufgrund der objektiven Bedingungen, die können atmen, wir können wieder gestalten. Das wird nichts in einem Jahr von heute auf morgen, aber wenn man jetzt die Weichen stellt und beginnt kontinuierlich die Bereiche, Investitionen hatten wir genannt, jetzt kommen wir mal zu dem nächsten Bereich, der Lehrer und Polizei zum Beispiel betrifft.
Sind Sie sicher, dass Sie es ansprechen wollen?
Ja, natürlich. Auch da hat man aufgrund der Finanznot die letzten 20 Jahre eher das Signal gegeben, wir können zwar hier ausbilden, aber Jobs haben wir hier für die jungen Leute nicht. Man hat sie in die anderen Bundesländer mehr oder weniger geprügelt. Jetzt hat man eine Situation, wo in den nächsten 10 Jahren im öffentlichen Dienst Thüringens, Kommunen und Land, ca. ein Drittel der Menschen in den Ruhestand gehen. Die müssen ersetzt werden durch qualifizierte Leute. Und jeder weiß, ein Lehrer, den kann ich nicht einfach vom Markt nehmen und einstellen, der muss ausgebildet werden über viele, viele Jahre. Ne?
Ich kann abwerben, aber das machen ja die anderen.
Genau, ne? Und da die Not in allen Bundesländern de facto gleich groß ist, aber die Rahmenbedingungen für die öffentlichen Haushalte auch für alle jetzt gleich gut ist, im Gegensatz zu vor 10 Jahren, da war es gleich
schlecht. Ist ein Wettstreit um die besten Lehrerinnen und Lehrer.
Natürlich, na klar. Und deshalb, das eine Bundesland fängt an, verbeamtet bei den Polizeianwärtern, wird ebenfalls gekämpft um die besten Leute. Da mischt noch der Bund mit, weil der Bund hat auch Sicherheitsbehörden. Aber das ist doch an sich aus Sicht der jungen Menschen, die hier ausgebildet werden wollen und die hier Jobs wollen, damit sie ihre Familien gründen können, kann eigentlich gar nichts Besseres passieren, als dass es eine große Nachfrage gibt. Ne?
Ist das der Grund, warum der Bildungsminister die versprochenen Lehrer, die eingestellt werden sollen, nicht einstellen kann, weil sie die nicht findet? Oder was läuft da schief? Denn die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft, die beschwert sich auch, schimpft und sagt, Mensch, ihr wolltet einstellen, das klappt nicht. Warum klappt das nicht?
Also ich finde, wir müssen sehen, wo kommen wir die letzten 20 Jahre her. Da gab es kaum oder keine Einstellungsperspektive für junge Leute. Jetzt stellt man fest, dass selbst die von den Vorgängerregierungen beschlossenen Stellenabbaupläne, selbst wenn man sie erfüllen würde, würden 3, 4, 5 Jahre später, wenn aufgrund der natürlichen Entwicklung noch viel, viel mehr Menschen in Rente gehen würden, zwar dazu führen, dass wir unsere Stellenabbaupläne erfüllt hätten, aber wir wüssten gar nicht mehr, wie wir den Betrieb Schule absichern. Hm. Und das heißt, deshalb hat Rot-Rot-Grün gesagt, wir lösen uns von diesen starren Stellenabbaukonzepten, wir schieben sie auf. Zu der Zeit, wo natürlich die Menschen aufgrund ihres Alters in Rente gehen. Und wir intensivieren jetzt alle Bemühungen, junge Leute auszubilden und auf Stellen zu bekommen. So, aber auf Stellen, die rechnerisch noch nicht vorhanden sind, weil sie eigentlich noch besetzt sind mit anderen. Das klingt unheimlich kompliziert.
Ja, allerdings.
Und das macht es auch für die Politik nicht ganz einfach zu sagen, ich beschließe heute 1000 Leute einzustellen und morgen sind die alle da. Das ist nicht ganz so einfach, wie man sich vielleicht das, wie wir uns das alle wünschen. Aber was wir jetzt machen, und das hat der Minister Holter ja auch in der Debatte gesagt, wir versuchen an ganz vielen Baustellen kleine Schrauben zu lösen, zu flexibilisieren, um möglichst praxisnah Lösungen zu schaffen und auch schnelle Lösungen zu schaffen. Also ich nenne mal ein Beispiel, diese starre Einstellungsprinzip zu den beiden Halbjahren, ist längst überholt und es wird die Frage gestellt, nee, können wir denn auch zwischen den Tagen, nämlich dann einstellen, wenn wir jemanden brauchen. Darauf sind Verwaltungen noch gar nicht so vorbereitet. Und ich glaube, dass wir Schritt für Schritt jetzt in diese Lösungsphasen kommen. Und ich höre, das kann ich also aus meinem Wahlkreis auch bestätigen, bei all diesen Fachgesprächen und wie gesagt, wir sind sehr, sehr intensiv mit den Schulen im Gespräch jede Woche, da hören wir, bei uns kommt jetzt was an. Wir haben noch das Problem, wir haben noch das Problem, wir haben noch das Problem. Aber sagen die auch, bei uns ist jetzt in den letzten Monaten da eine Lösung gekommen, da eine Lösung gekommen, da eine Lösung gekommen. Das wollen wir verstetigen, also sozusagen eine Diskussionskultur und eine Lösungskultur entwickeln. Ich sage mal so, als Finanzpolitiker, an dem mangelnden Geld scheitert es jetzt in aller Regel nicht.
Das ist eigentlich eine kuriose Situation, dass Sie die erste Regierung unter dem linken Ministerpräsidenten, die mir vorgeworfen, die können nicht mit dem Geld umgehen, jetzt haben Sie sagen, so viel Geld zur Verfügung, wie keine andere Regierung seit es Thüringen wieder gibt. Das ist schon kurios. Sie können gestalten und setzen Prioritäten. Abschließend noch für dieses Gespräch, was sind für Sie die Prioritäten? Sie haben es ja schon genannt, was wichtig ist, also Bildung, bessere Ausstattung der Kommunen, mit diesem Gestaltungsspielraum, den Sie sagen, wie werden Sie den nutzen, was sind für Sie persönlich auch die obersten Prioritäten, das gehe ich an, da lasse ich keine Luft dran.
Also Sie haben das, denke ich, sehr, sehr gut schon beschrieben. Wir haben es jetzt am Beispiel Schule und Bildung schon mal beschrieben. Wir wollen natürlich, dass aus den Überschüssen der Haushalte möglichst viel Geld wieder in reale Politik kommt, die den Menschen was nützt. Und da ist die klassische Investition in eine Schule, in ein Schulgebäude genauso wichtig wie die Investition in die Köpfe. Dass wir das können und dass wir es auch hoffentlich in einigen Jahren genauso verstetigen können, dazu brauchen wir eine ganzheitliche Finanzpolitik. Und solange wir die Chance haben, Überschüsse zu bilden, halte ich für das Vernünftigste, ehrgeizige Haushalte aufzustellen mit hohen investiven Zielen. Und am Jahresende, wenn der Haushaltsvollzug bewertet wird und wir haben den Überschuss, dann wieder klug zu entscheiden, wie viel Geld gilt in die Tilgung alter Schulden und wie viel Geld wird in eine neue Rücklage gebracht. Die neue Rücklage sichert uns, dass wir auch, wenn es konjunkturell...
Die haben Sie ein bisschen angekratzt, die Rücklage, genau, oder?
Die haben wir entnommen, um sie in den Haushalt 18 und 19 für Investitionen einzusetzen. Und mit dem Jahresabschluss 17 haben wir aus den Überschüssen wieder eine Rücklage gebildet in Höhe von 450 Millionen Euro. Mhm. Das heißt, dieses Geld steht uns auch zur Verfügung, wenn es mal konjunkturell schlecht läuft, dann können wir auf diese Reserve zurückgreifen, ohne dass wir einen Nothaushalt...
Nachtragshaushalt gibt es ja auch noch.
Nachtragshaushalt oder dass wir einen Sparhaushalt mit Haushaltssperren und sowas agieren müssen. Weil das wäre kontraproduktiv zu unseren Zielen. Also solange wir die Chance haben, aus Überschüssen Rücklagen zu bilden, einerseits, um Risiken abzufedern. B, einen Teil der Überschüsse zu nutzen, alte Schulden abzuarbeiten, was wir machen. Und C, Haushalte wieder neu zu gestalten, für beispielsweise dann für 2020, die wieder ganz klar...
Moment, das ist ja 19. Landtagswahl. Da ist ja noch gar nicht klar, ob sie dann wieder gestalten.
Richtig, aber wir wären zumindest im Jahr 2019, sind wir ja verpflichtet, einen Haushalt für das Haushaltsjahr 2020 vorzulegen. Zumindest wird es die politische Diskussion geben.
Ja, auf jeden Fall, an der Sie beteiligen sich wahrscheinlich auch. Herr Huster, meine Aufmerksamkeitsspanne ist abgelaufen, gerade bei den Themen. Es ist so wahnsinnig anstrengend. Ich frage mich, wie Sie das durchhalten. Das alles wahrscheinlich ist auch eine Frage der Routine. Wir haben jetzt eine halbe Stunde über Haushalt, über Zahlen geplaudert und es wird natürlich auch hier in diesem Haus noch weitergehen. Abschließend, Herr Huster, sind Sie eine echte Gersche Fettkusche?
Ja, so ist das.
Gut. Ne? Also, hier in Erfurt nennen die sich Puffbohnen, wir Fettkuschen und so. Nur, dass es nochmal gesagt sei. Und damit liebe Grüße an den Simson und nach Gera. Und herzlichen Dank für das Gespräch an Mike Huster. Er ist finanzpolitischer Sprecher der Linkspartei. Ich wünsche Ihnen noch eine angenehme Zeit hier im oder gutes Durchhalten hier im Plenum im Thüringer Landtag. Tschüss.
Ja, tschüss. Vielen Dank.